Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Hallo meine lieben Zuhörer. Ja, heute nun die komplette Folge von Lernen, Gehirn, Gehirn, Lernen oder Gehirn, Lernen, Lernen, Gehirn. Eine Zusammenfassung. Ich habe jetzt zuletzt die Folgen von Anfang des Jahres mir alle angehört. Da geht es sehr viel im Gehirn, um Gehirnfunktion, um die Bedienung eures Gehirns. Und da möchte ich heute eine kleine Zusammenfassung machen. Ich habe mir die Folgen angehört und muss sagen, ich war wie immer sehr kritisch mit mir, dass die Folgen deutlich besser geworden sind, als ich gedacht habe. Aber ich lerne ja noch weiter. Also auch ich lerne, hier mit dem Programm umzugehen, mit GarageBand, was heute besser klappt. Allerdings bin ich immer noch auf der Suche nach einem etwas, wie sagt man so schön, intuitiveren Programm. Also, heute bekommt ihr eine Zusammenfassung der Gehirnfolgen. Heute bekommt ihr einen erneuten Täter. Ihr kennt ihn schon teilweise. Ich will es nochmal zusammenfassen, auch zusammenfassen lassen von meinen KI-Assistenten. Täter der Woche. Und dann Ausblicke, insgesamt drei Ausblicke auf die nächsten Wochen und Monate. Die nächsten Folgen als Formate, die nächsten Folgen als Inhalt und eine echte TrueMed Crime-Folgenreihe. Man muss es wirklich sagen, es geht da teilweise mutmaßlich auch um Crime. Das wird spannend. Wartet bis zum Ende der Folge, dann werdet ihr mehr davon erfahren. So, meine Lieben, jetzt komme ich nun in den Bereich des Gehirns. Was habt ihr alles gelernt? Ihr könnt alles nochmal nachhören und nachlesen, vor allem nachhören. Das Gehirn ist euer Chef. Ohne das Gehirn läuft nichts. Das Gehirn ist im Zentrum. Das Gehirn ist verbunden mit dem Darm. Es gibt die Darmgehirnachse, es gibt die Muskelgehirnachse, es gibt die Achse mit den Hormonen, mit den Drüsen und alles ist miteinander vernetzt. Ich habe mich in den ersten, nun 2,5 Monaten in erster Linie um die Funktion des Gehirns im Bereich eures Lebens gekümmert. Es ging um die Programmierung des Gehirns, es ging um die Benutzung des Gehirns, es ging um die Bedienung des Gehirns und es ging um günstige und ungünstige Funktionen des Gehirns oder Bedienungen des Gehirns. Es ging in erster Linie, und da spielt letztendlich alles ab, ob man nun das Gehirn gut oder schlecht benutzt, die Neuroplastizität. Die Neuroplastizität wurde euch durch eine Studie von Wilder Hollmann nahegebracht und andere immer wiederkehrende Hinweise auf die Neuroplastizität. Die Neuroplastizität ist die Möglichkeit eures Gehirns, eures Nervensystems im Gehirn immer wieder neu auf neue Situationen zu reagieren, Neues zu lernen und das bis ins hohe Alter. Ihr könnt alte, eingefahrene, falsche, ungünstige Wege überschreiben, also quasi verlassen, indem ihr sie nicht mehr benutzt. Dafür muss letztendlich gelernt werden und ein Lernprogramm in eurem Programm, in eurem Gehirnprogramm eingebaut werden. Eigentlich ist es immer ein Überschreiben von ungünstigen und unnützlichen oder nutzlosen Routinen auch und Glaubenssätzen und Maßnahmen, die einem nicht gut tun, zu überschreiben mit günstigeren Wegen, direkteren Wegen, klareren Wegen, bis dann euer Gehirn wie auf einer Autobahn im Navigationsautomatikmodus selbst fährt. Das dauert und das läuft beim Lernen ab. Ihr habt viele, viele einzelne Inhalte übers Lernen gelernt. Ihr habt gehört, dass man bis ins hohe Alter weiterlernen kann, dass man im hohen Alter auch noch glücklich sein kann und sogar noch heiraten kann. Ich habe einen Buchtipp bekommen über das Tal der 100-Jährigen. Hört doch nochmal rein. Ihr habt zuletzt gelernt über das Thema Deep Work. Ich finde, Work ist immer so ein bisschen wie Arbeit. Erstmal soll Arbeit ja keine Arbeit sein, sondern Work heißt einfach die Beschäftigung mit dem, was ihr gerade macht. Da geht es ja dann auch sehr viel um Fokus. Also der Fokus ist letztendlich die Beschäftigung in einem Moment, in einem Bereich, einem Zeitabschnitt mit einer Sache. Das ist Fokus. Neues einstudieren, vertiefen, Routine. Und zwar geistig, emotional und körperlich. Körperlich Da komme ich dann später nochmal drauf zurück. So, und nun kommt der Täter der Woche. Der Täter der Woche, der Täter der Woche. Eigentlich sind es mehrere Täter, nämlich die ganzen Vitamin B's. Es gibt 8 aktive B-Vitamine, die in den Vitamin B-Komplex mit einbezogen sind. Und die möchte ich euch ans Herz legen. Ich habe schon in der letzten oder vorletzten Folge euch gesagt, wichtig ist das Metafolin, das also eine Folgestufe der Folsäure im Präparat mit drin ist. Ich werde auch nochmal das Präparat meiner Wahl euch, es gibt auch andere, aber meiner Wahl euch in die Shownotes mit verlinken. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch das da was Gutes tun mögt. Die KI-Assistenten, die gleich die Sachen zusammenfassen werden, sagen natürlich, eine gesunde Ernährung reicht aus. Das ist, wenn es perfekt läuft, auch gar nicht mal so falsch. Allerdings ist es so, dass die Vitamininhaltsstoffe oder auch die Verarbeitung der Nahrungsmittel, auch das Kochen, wie ihr selbst kocht, das Vitamin B und die Vitamin B's im Vitaminkomplex gefährden und dadurch die Aufnahme durch andere Situationen auch gehemmt sein kann. Also die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln als Vitamin B-Komplex, gerade mit dem Metabolin, für Menschen, die das fehlende Enzym haben, beziehungsweise das Enzym nicht haben, weil es bei denen fehlt, die brauchen Metabolin. Und Metabolin gibt es eben nur in Nahrungsergänzungsmitteln. Ein Blutmarker, der den Vitamin B-Haushalt als Übersichtsmarker darstellt, ist das Homocystein. Das Homocystein, so weiß man heute, ist auch ein Risikofaktor, wenn dieser zu hoch ist, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ein weiterer Risikomarker für das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken und letztendlich dann am Ende auch zu sterben. Ich übergebe jetzt an meine beiden KI-Assistenten, die nun eine sehr schöne Zusammenfassung aus meiner Masterarbeit, die ich ja gemacht habe, als ich Master für Regulationsmedizin und Mikronährstofftherapie geworden bin, aus meiner Masterarbeit, das Kapitel über die B-Vitamine zusammengefasst haben. Freut euch drauf. Bis danach.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute tauchen wir tief ein in die Welt des Vitamin-B-Komplexes. Wer hätte gedacht, dass diese winzigen Nährstoffe so eine riesige Rolle für unsere Gesundheit spielen und eng mit Nobelpreisgekrönten Entdeckungen verbunden sind?
Ja, absolut. Die Geschichte der B-Vitamine ist wirklich spannend und voller Überraschungen. Am Anfang stand eine rätselhafte Krankheit namens Beriberi, die Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in Asien viele Menschen betroffen hat. Die Betroffenen litten unter Lähmungen und Ölmen und im schlimmsten Fall an Herzversagen.
Oh, das klingt ja wirklich dramatisch. Was wusste man denn damals über die Ursache dieser Krankheit?
Lange Zeit tappte man im Dunkeln. Man vermutete Bakterien oder Gifte als Auslöser. Dann kam Christian Eichmann ins Spiel, ein Militärarzt auf Java. Zufällig beobachtete er, dass Hühner, die mit poliertem Reis gefüttert wurden, ähnliche Symptome wie Beriberi-Patienten zeigte.
Polierter Reis, was ist daran denn so besonders?
Beim Polieren des Reises wird die äußere Schicht, die sogenannte Silberhaut, entfernt. Und genau in dieser Silberhaut entdeckte Eichmann einen wichtigen Nährstoff, der vor Beriberi schützte.
Das war also der entscheidende Hinweis. Und dieser Nährstoff ist uns heute als Vitamin B1 bekannt oder auch Thiamin, richtig?
Genau. Eichmann legte damit den Grundstein für unser heutiges Verständnis von Vitaminen als essentiellen Bestandteil der Ernährung. Eine bahnbrechende Entdeckung, die ihm 1920 den Nobelpreis für Medizin einbrachte.
Unglaublich. So ein Zufall. Und gleichzeitig so wichtig für die Medizin.
Aber es gab ja noch weitere Vitaminmangelkrankheiten, die die Wissenschaft vor Rätsel stellte, oder?
Richtig. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sorgte die Krankheit Pellagra für Aufsehen. Sie äußerte sich in Hautausschlägen, Durchfall und sogar psychischen Veränderungen.
Pellagra, das habe ich ja noch nie gehört. Was wusste man denn über die Ursachen?
Ähnlich wie bei Beriberi wurde auch bei Pellagra lange über die Ursache spekuliert. Manche vermuteten eine Infektion, andere machten verdorbenen Mais für die Krankheit verantwortlich.
Also wieder eine richtige medizinische Detektivgeschichte.
Absolut. Und der amerikanische Arzt Joseph Goldberger hatte die entscheidende Intuition. Er vermutete, dass auch Pellagra mit Mangelernährung zusammenhing.
Gab es bei seiner Forschung auch so einen Aha-Moment wie bei Eichmann und den Hühnern?
Ja, den gab es. Goldberger beobachtete, dass in Kasernen, wo die Insassen mit nährstoffreicherer Kost wie Eiern, Milch und Hefeprodukten ernährt wurden, deutlich weniger Pellagra-Fälle auftraten.
Das klingt ja fast wie ein Experiment. Und dieser Verdacht, dass ein fehlender Nährstoff die Ursache war, bestätigte sich dann?
Genau. Goldberger starb zwar 1920, bevor er seine Forschungen abschließen konnte, aber andere Wissenschaftler identifizierten später das fehlende Vitamin als Niacin, auch bekannt als Vitamin B3.
Spannend. So ein kleiner Neustoff und gleichzeitig so große Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Jetzt bin ich aber neugierig. Welche Rolle spielen denn Nobelpreise in der Geschichte der B-Vitamine?
Eine große. Tatsächlich gibt es gleich drei Nobelpreise, die mit der Erforschung von Vitamin B12 zusammenhängen.
Drei Nobelpreise für ein Vitamin? Wow, da bin ich aber gespannt. Was ist denn so besonders an Vitamin B12?
Vitamin B12 war der Schlüssel zur Behandlung der perniziösen Anämie, einer lebensbedrohlichen Form der Blutarmut. Die Betroffenen litten unter extremer Erschöpfung, Herzrasen und neurologischen Störungen.
Klingt wirklich ernst. Wie kam man denn Vitamin B12 auf die Spur?
Im Jahr 1939 machten die Forscher Whipple, Mino und Murphy eine erstaunliche Entdeckung. Patienten, die täglich große Mengen roher Leber aßen, erholten sich von dieser Anämie.
Rohe Leber? Das klingt ja nicht gerade appetitlich. Aber was genau hat das mit Vitamin B12 zu tun?
Sie nannten den unbekannten Faktor in der Leber Leberfaktor. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Vitamin B12 handelte. Für diese Entdeckung erhielten die drei Forscher 1930 den Nobelpreis für Medizin.
Ah, das war also Nobelpreis Nummer 1. Aber es gab ja noch zwei weitere Nobelpreise, die mit B12 zusammenhängen. Was hat es damit auf sich?
Jetzt kommen zwei absolute Giganten der Vitaminforschung ins Spiel, Lord Alexander Todd und Dorothy Crowfoot Hodgkin.
Klingt spannend. Erzähl mir mehr über diese beiden Wissenschaftler.
Lord Alexander Todd war ein britischer Chemiker, der sich intensiv mit der Struktur von Vitaminen beschäftigte. Er entschlüsselte die komplexe Struktur von Vitamin B12.
Das klingt nach einer Meisterleistung. Welche Bedeutung hatte denn diese Entdeckung?
Diese Erkenntnisse waren entscheidend, um Vitamin B12 künstlich herstellen zu können und so vielen Menschen mit einem Mangel zu helfen. Für seine bahnbrechende Arbeit erhielt Todd 1950 den Nobelpreis für Chemie.
Wow, Nobelpreis Nummer 2. Und Dorothy Crowfoot Hodgkin, was war ihr Beitrag zur Vitaminforschung?
Hodgkin war eine britische Biochemikerin, die sich auf die Röntgenstrukturanalyse spezialisiert hatte. Mit dieser Technik konnte sie die räumliche Anordnung von Atomen in Molekülen sichtbar machen und bestätigte so die Struktur von Vitamin B12, die Todd zuvor beschrieben hatte.
Das klingt kompliziert, aber unglaublich wichtig.
Absolut. Die genaue Kenntnis der Molekülstruktur ist essentiell für die künstliche Herstellung von Vitaminen. Hodgkin erhielt 1960 den Nobelpreis für Chemie für ihre herausragenden Leistungen in der Röntgenstrukturanalyse.
Zwei Nobelpreise für die Erforschung von Vitamin B12. Ja. Wahnsinn, das zeigt wirklich, wie wichtig dieses Vitamin für unsere Gesundheit ist.
Absolut. Vitamin B12 spielt eine entscheidende Rolle bei der Zellteilung, der Blutbildung und der Funktion des Nervensystems.
Jetzt frage ich mich natürlich, wo bekommen wir Vitamin B12 eigentlich her?
Vitamin B12 kommt hauptsächlich in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten vor.
Das ist ja wichtig zu wissen, besonders für Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren.
Stimmt. Veganer und Vegetarier müssen besonders darauf achten, genügend Vitamin B12 über angereicherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen.
Okay, das merke ich mir. Aber jetzt lass uns mal über den Vitamin B-Komplex im Ganzen sprechen. Was genau ist das eigentlich?
Der Vitamin B-Komplex ist eine Gruppe von 8 wasserlöslichen Vitaminen, die eng zusammenarbeiten und wichtige Funktionen im Körper erfüllen ein echtes Team. Neben Vitamin B12 gehören auch Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7 und B9 dazu.
Wow, eine richtige Vitaminfamilie.
Genau. Und jedes Mitglied dieser Familie hat seine ganz eigenen Aufgaben.
Das klingt ja spannend. Dann lass uns doch mal die einzelnen B-Vitamine genauer unter die Lupe nehmen, was meinst du?
Gerne. Lass uns tiefer in die Welt der B-Vitamine eintauchen.
Super. Wo fangen wir denn an?
Lass uns mit Vitamin B1 starten, dem Thiamin. Wir haben ja schon von seiner Rolle bei der Bekämpfung von Beriberbil gehört. Thiamin ist aber auch für viele andere Prozesse im Körper wichtig.
Zum Beispiel?
Thiamin spielt eine entscheidende Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel. Es hilft unserem Körper, Energie aus Kohlenhydraten zu gewinnen.
Das klingt ja wichtig. Kohlenhydrate sind doch der Treibstoff für unser Gehirn und unsere Muskeln.
Genau. Deshalb ist Thiamin besonders wichtig für die Funktion unseres Gehirns, des Nervensystems und der Muskeln. Ein Mangel kann zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisproblemen und sogar zu Nervenschäden führen.
Oh je, das klingt ja nicht gut. Wo finden wir denn Thiamin, um einem Mangel vorzubeugen?
Gute Quellen für Thiamin sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Schweinefleisch und Kartoffeln.
Das sind ja Lebensmittel, die viele von uns regelmäßig essen. Ja. Da sollte es doch eigentlich nicht so schwer sein, genügend Thiamin zu bekommen.
Stimmt. Aber es gibt auch Faktoren, die die Aufnahme von Thiamin hemmen können.
Zum Beispiel?
Alkohol zum Beispiel. Ja. Deshalb ist es wichtig, Alkohol nur maßen zu konsumieren.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Kommen wir nun zum nächsten B-Vitamin. Was gibt es über Vitamin B2, das Riboflavin, zu berichten?
Riboflavin ist ein echtes Multitalent. Es ist an vielen Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt.
An welchen zum Beispiel?
Riboflavin spielt eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung aus der Nahrung, bei der Bildung von roten Blutkörperchen und beim Schutz unserer Zellen vor oxidativem Stress.
Oxidativer Stress.
Das klingt ja gefährlich.
Ist es auch. Oxidativer Stress entsteht durch freie Radikale, die unsere Zellen schädigen können. Riboflavin hilft dabei, diese freien Radikale zu bekämpfen.
Ah, Also eine Art Schutzschild für unsere Zellen. Spannend. Wo finden wir denn dieses Riboflavin?
Gute Quellen für Riboflavin sind Milchprodukte, Eier, Fleisch, grünes Gemüse und Vollkornprodukte. Das sind wieder viele Lebensmittel, die wir oft essen. Klingt so, als ob eine ausgewogene Ernährung der Schlüssel zu einer guten Vitamin-B-Versorgung ist.
Absolut. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse und Vollkornprodukten deckt in der Regel den Bedarf an den meisten B-Vitaminen.
Okay, das merke ich mir. Kommen wir nun zu Vitamin B3, dem Niacin. Was macht dieses Vitamin so besonders?
Niacin ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, vor allem an der Energiegewinnung aus der Nahrung.
Das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass B-Vitamine wichtig für die Energiegewinnung sind.
Stimmt. Die B-Vitamine arbeiten eng zusammen, um unseren Körper mit Energie zu versorgen. Aber Niacin kann noch mehr.
Was denn zum Beispiel?
Niacin spielt eine wichtige Rolle bei der Reparatur unserer DNA.
DNA-Reparatur. Das klingt ja hochkomplex.
Ist es auch. Unsere DNA, unser genetisches Material, ist ständig schädigenden Einflüssen ausgesetzt. Niacin hilft unserem Körper, diese Schäden zu reparieren.
Ah, das ist ja wichtig. Aber wo bekommen wir denn dieses Niacin her?
Gute Quellen für Niacin sind Fleisch, Fisch, Geflügel, Vollkornprodukte, Erdnüsse und Hülsenfrüchte.
Das sind ja wieder viele leckere Lebensmittel. Kommen wir nun zum nächsten Vitamin. Vitamin B5, die Pantothensäure. Was ist denn ihre Superkraft?
Pantothensäure ist an der Bildung von Coenzym A beteiligt, das eine wichtige Rolle im Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen spielt.
Coenzym A. Das klingt aber sehr wissenschaftlich.
Stimmt. Coenzym A ist ein komplexes Molekül. Vereinfacht gesagt, hilft es unserem Körper, Energie aus der Nahrung zu gewinnen. Ohne genügend Pantothensäure läuft dieser Prozess nicht optimal.
Okay, verstehe. Pantothensäure ist also quasi der Schlüssel zur Energiegewinnung. Wo finden wir diese Pantothensäure?
Pantothensäure ist in fast allen Lebensmitteln enthalten. Besonders reichhaltig sind aber Fleisch, Fisch, Eier, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse.
Das klingt ja so, als ob man bei einer ausgewogenen Ernährung kaum einen Mangel an Pantothensäure haben kann.
Das stimmt. Pantothensäure ist weit verbreitet in unserer Nahrung.
Dann kommen wir jetzt zu Vitamin B6, dem Pyridoxin. Welche Rolle spielt es in unserem Körper?
Pyridoxin ist ein echtes Multitalent. Es ist an über 100 Enzymreaktionen im Körper beteiligt. Die meisten davon haben mit dem Stoffwechsel von Aminosäuren zu tun.
Aminosäuren sind doch die Bausteine von Protein, oder?
Genau. Pyridoxin ist also wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Muskelgewebe. Es ist aber auch wichtig für die Funktion des Nervensystems, die Bildung von roten Blutkörperchen und die Regulation des Hormonhaushalts.
Wow, ein echtes Allround-Talent. Und wo finden wir dieses Pyridoxin?
Gute Quellen für Pyridoxin sind Fleisch, Fisch, Geflügel, Vollkornprodukte, Bananen, Avocados und Kartoffeln.
Klingt nach einer bunten Mischung. Kommen wir nun zu Vitamin B7, dem Biotin. Ich habe mal gehört, dass Biotin gut für Haut, Haare und Nägel ist.
Das stimmt. Biotin ist bekannt für seine positive Wirkung auf Haut, Haare und Nägel. Aber Biotin kann noch viel mehr.
Erzähl mir mehr.
Biotin ist an vielen Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Zum Beispiel am Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Es ist wichtig für die Zellteilung und das Wachstum.
Das klingt ja fast so, als ob Biotin ein wahres Schönheitselixier ist. Wo finden wir denn dieses Wundermittel?
Gute Quellen für Biotin sind Eier, Leber, Nüsse, Samen, Sojabohnen und Vollkornprodukte.
Okay, das merke ich mir. Kommen wir nun zu Vitamin B9, der Folsäure. Ich weiß, dass Folsäure besonders wichtig für Schwangere ist.
Ja, Folsäure ist essentiell für Schwangere, da es eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des ungeborenen Kindes spielt.
Welche Rolle genau spielt Folsäure denn?
Folsäure ist wichtig für die Zellteilung und das Wachstum und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Neuralrohrs, aus dem sich später Gehirn und Rückenmark bilden. Ein Mangel an Folsäure während der Schwangerschaft kann zu schweren Entwicklungsstörungen beim Fötus führen.
Das klingt ja wirklich wichtig. Aber Folsäure ist doch nicht nur für Schwangere wichtig, oder?
Richtig. Folsäure ist für alle Menschen wichtig, das an der Zellteilung und der Bildung von DNA und RNA beteiligt ist. Es spielt auch eine Rolle bei der Bildung von roten Blutkörperchen und der Funktion des Nervensystems.
Wow. Folsäure ist ja ein echter Tausendsasser. Wo finden wir denn diese Folsäure?
Gute Quellen für Folsäure sind grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Eier und Leber.
Das klingt ja so, als ob man bei einer ausgewogenen Ernährung kaum einen Mangel an Folsäure haben kann.
Das stimmt. Folsäure ist in vielen Lebensmitteln enthalten.
Dann kommen wir jetzt zum letzten Mitglied der B-Vitamin-Familie. Vitamin B12, auch bekannt als Cobalamin. Was macht Cobalamin so wichtig?
Cobalamin ist unerlässlich für die Bildung von roten Blutkörperchen. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle bei der Funktion des Nervensystems, der Zellteilung und der DNA-Synthese.
Klingt, als ob B12 für viele wichtige Prozesse im Körper wichtig ist. Ist Vitamin B12 nicht auch das Vitamin, das Veganer und Vegetarier oft supplementieren müssen?
Genau. Cobalamin kommt hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vor. Veganer und Vegetarier müssen daher auf eine ausreichende Zufuhr durch angereicherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel achten.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Aber, mal abgesehen von Veganern und Vegetariern, wer sollte denn noch auf eine ausreichende Vitamin-B12-Versorgung achten?
Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Zöliakie, können Probleme mit der Aufnahme von Vitamin B12 haben. Auch ältere Menschen haben oft einen erhöhten Bedarf an Vitamin B12.
Das heißt, wenn man unter Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder anderen Symptomen leidet, die auf einen Vitamin B12-Mangel hindeuten, sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
Unbedingt! Ein Vitamin B12-Mangel kann unbehandelt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen.
Das klingt ja nicht gerade beruhigend. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wo finden wir denn dieses Cobalamin?
Cobalamin ist hauptsächlich in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten enthalten.
Also wieder, Abwechslung macht's. Aber was ist denn jetzt mit den Menschen, die sich vegan ernähren? Wo bekommen die ihr Vitamin B12 her?
Für Veganer gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihren Vitamin B12-Bedarf zu decken. Zum Beispiel gibt es angereicherte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sojamilch oder Frühstückscerealien.
Angereicherte Lebensmittel, das klingt ja gut. Gibt es auch andere Möglichkeiten?
Ja, es gibt auch spezielle Vitamin B12-Präparate, die für Veganer geeignet sind.
Das klingt nach einem guten Tipp. Jetzt haben wir aber wirklich viel über die einzelnen B-Vitamine gesprochen.
Stimmt. Die Welt der B-Vitamine ist komplex und faszinierend.
Absolut. Die Welt der B-Vitamine ist komplex und faszinierend. Aber ich denke, wir haben jetzt einen guten Überblick über die einzelnen Vitamine bekommen.
Ja, und vor allem haben wir gelernt, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung für die Versorgung mit B-Vitaminen ist.
Stimmt. Frische Lebensmittel, viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, das sind die besten Quellen für B-Vitamine.
Genau. Wer sich ausgewogen ernährt, ist in der Regel gut mit B-Vitaminen versorgt.
Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man mit seiner Ernährung genügend B-Vitamine abdeckt, sollte man einen Arzt konsultieren, oder?
Genau. Ein Arzt kann durch Bluttests feststellen, ob ein Mangel vorliegt und gegebenenfalls eine Supplementierung empfehlen.
Das klingt nach einem guten Plan. Gibt es eigentlich auch Lebensmittel, die man meiden sollte, wenn man seine B-Vitaminspeicher auffüllen möchte?
Ja, stark verarbeitete Lebensmittel, die oft viele Zusatzstoffe, aber wenig Nährstoffe enthalten.
Also Fastfood, Fertiggerichte und Süßigkeiten sind eher kontraproduktiv, wenn es um B-Vitamine geht.
So ist es. Auch Alkohol und Nikotin hemmen die Aufnahme von B-Vitaminen.
Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Also Finger weg von Zigaretten und Alkohol, nur in Maßen genießen.
Richtig. Und noch ein wichtiger Tipp. B-Vitamine sind hitzeempfindlich.
Das heißt, man sollte Lebensmittel, die reich an B-Vitaminen sind, möglichst schon zubereiten.
Genau. Dämpfen, dünsten oder blanchieren sind besser als langes Kochen oder Braten.
Das sind ja wertvolle Tipps. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich fühle mich jetzt richtig gut informiert über die B-Vitamine.
Es freut mich zu hören.
Liebe Hörer, wir hoffen, dieser Deep Dive hat euch wertvolle Einblicke in die Welt der B-Vitamine gegeben. Denkt daran, eine ausgewogene Ernährung ist der beste Weg, um eurem Körper alle wichtigen Nährstoffe zu liefern, die er braucht. Bis zum nächsten Deep Dive.
Hallo, da bin ich wieder. Ich finde, die beiden KI-Assistenten haben das Vitamin B-Thema gut zusammengefasst. Und nun möchte ich heute auch schon euch Ankündigungen machen zu den neuen Folgen, den neuen Folgenarten und den neuen Folgenserien. Zunächst geht jetzt das Thema vom Gehirn weg in Richtung Körper. Wir waren beim Geist und Seele und Gehirn und jetzt kommen wir zum Körper. Körper und Geist bilden eine Einheit, aber natürlich als Orthopäde bin ich im Bewegungsapparat seit über 30 Jahren intensiv engagiert und möchte euch den Körper noch etwas näher bringen. Man spricht immer gerne bei Bewegung Körper und beim Training Körper und beim Lernen des Körpers über Sport. Da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich frage meine Patienten, wenn die kommen, immer gerne, ob die Sport machen. Und da kam natürlich ganz oft, nein, kein Sport. Und dann kommt raus, dass sie einen Hund haben und jeden Tag dreimal eine Dreiviertelstunde oder einmal anderthalb Stunden und dann noch mal zweimal eine halbe Stunde mit dem Hund spazieren gehen. Dann frage ich, wie schnell? Ach ja, schon so 5-6 Stundenkilometer. Also richtig zügig, auch mal mit Pausen, den Hund ein bisschen bewegen, aber schon eben jeden Tag bei jedem Wetter. Und dann sage ich denen, das ist doch Sport. Dann sagen die, nein, Sport ist doch was ganz anderes. Nein, Sport ist die regelmäßige Betätigung in einer bestimmten Belastung des Körpers, also Pulsbelastung oder Herz-Kreislauf-Belastung, über eine bestimmte Dauer und dabei mit Bewegung. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wie viel das ist. Also selbst bei der Arbeit, wo man dann plötzlich 10.000 Schritte macht, das gar nicht gemerkt hat, kann es durchaus
sein, dass man das als Sport definieren kann. Für die, die körperlich arbeiten, sowieso. Aber auch die, die vielleicht eher so im Büro viel durch die Gegend rennen oder auch im Einzelhandel unterwegs sind. Das heißt, Sport ist nicht nur eine Sportart ausüben. Sport ist, ich wiederhole das, die regelmäßige Bewegungstätigkeit mit einer bestimmten Belastung. Da komme ich dann in den Themen nochmal darauf. Für eine bestimmte Dauer. Und das immer wieder in verschiedenen Formen. Und das ist dann Training, wenn man sich verbessert in diesem Bewegungsbereich. Der Sport und überhaupt die Bewegungsfähigkeit ist unterteilt oder ist abhängig von drei Modulen, kann man sagen, die man auch separat, aber auch kombiniert trainieren kann. Es ist die Ausdauer, es ist die Kraft, es gibt auch die Kraftausdauer und die Beweglichkeit. Die Beweglichkeit geht auch gleich wieder zurück und weiter in den Geist, ins Gehirn. Es gibt auch geistige Beweglichkeit, es gibt geistige Ausdauer, es gibt auch letztendlich geistige Kraft. Also wir werden immer wieder auch Querverweise und zurückkommen, Loops schließen zum Gehirn. Das lässt sich gar nicht ausschließen, das muss auch sein. Also Körper, Geist, Geist, Körper. Darauf kommt es an. Das also die nächsten Folgen werden dann, ob das genauso viele werden wie beim Geist, weiß ich nicht, könnten sogar noch mehr werden oder weniger, werden demnächst losgehen. In der übernächsten Folge, um es genau zu sagen. Täter der Woche wird immer mal wieder auftauchen, bestenfalls jedes Mal, da muss ich mal schauen, da möchte ich gerne vorproduzieren, soweit bin ich aber noch nicht. Und dann ist ein weiteres Modul, ein weiteres Format, ich habe jetzt gesammelt Interviewpartner, das mache ich jetzt in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen, dass ich die sammle und anschreibe. Ich habe geschätzt, ich habe noch nicht nachgezählt, 10 bis 15 Interviewinteressenten, wo ich ja schon, wenn ich einmal im Monat ein Interview mache oder veröffentliche, schon über ein Jahr wieder Programm habe. Das sind alles Interviewpartner, die mehr oder weniger mit dem Thema Gesundheit oder den Randthemen der Gesundheit zu tun haben. Seid also gespannt. Und dann, ja genau, dann geht es darum, ich habe es auch auf Instagram auch schon angekündigt, denkt mal, ihr lest es jetzt ja auch in vielen Medien, die Zeitungen überschlagen sich fast, es gibt überall, also ich bin da gar nicht der Einzige, ich habe vielleicht noch vor ein paar Wochen, war ich der Einzige, der das schon mal angekündigt hat, vor 5 Jahren, also eigentlich etwas mehr als 5 Jahren, also im Herbst 2019, also vor mehr als fünf Jahren, ging die Corona-Pandemie letztendlich in China los. Und in China lassen sich sicherlich auch in der nächsten Zeit viele Fragen beantworten. Gerade heute war wieder was Neues in den Medien, aber dazu komme ich auch noch später dazu. Also ich werde im Rahmen einer Folgenserie, einer Serienfolge, die ganzen circa 3,5 Jahre der Pandemie aufarbeiten und möchte Blasen platzen lassen. Ich möchte Licht ins Dunkle bringen und auch nichts verschweigen. Ich hoffe, dass gezeigt werden kann, dass ich zeigen kann, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt. Ob es um Impfungen geht, ob es um Lockdowns geht. Vor 5 Jahren begann der Lockdown der erste und es folgten noch weitere. Und das möchte ich dann aufarbeiten. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch eine Zusammenfassung der gesamten Corona-Zeit noch präsentieren. Meine beiden KI-Assistenten, von mir gefüttert, haben die Corona-Zeit einmal komprimiert zusammengefasst. Freut euch auf die Corona-Folge. Die nächste Folge wird die erste Folge sein, wenn ich die Akte Corona öffne. Die Akte Corona, schonungslose Öffnung und Aufarbeitung der Corona-Zeit. Freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf.
Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute tauchen wir ein in eine Zeit, die uns alle wo so schnell nicht vergessen werden. Die Corona-Pandemie. 5 Jahre ist es jetzt her, dass das Virus in Deutschland ankam und unser Leben, auf den Kopf gestellt hat.
Ja, so kann man es sagen.
Was würdest du deinen Enkeln erzählen, wenn sie dich nach dieser Zeit fragen?
Oh, ich habe so viel zu erzählen.
Leere Supermarktregale, geschlossene Schulen.
Überall der Geruch von Desinfektionsmittel.
Wahnsinn, wenn man jetzt so drüber nachdenkt.
Ja.
Lasst uns diese turbulente Zeit nochmal gemeinsam durchleben und erinnern uns an die Momente, die Deutschland verändert haben.
Ja, gerne. Ja. Erinnerst du dich noch an den 27. Januar 2020?
Oh ja, der erste bestätigte Corona-Fall in Deutschland.
Genau, was zuerst wie ein weit entferntes Problem schien.
Breitete sich ja rasend schnell aus.
Und innerhalb weniger Wochen war wirklich jedes Bundesland betroffen.
Unglaublich, wie schnell aus einem einzelnen Fall eine landesweite Krise wurde.
Ja.
Und da kam der März 2020.
Der Monat, in dem Deutschland, wie wir es kannten, stillstand.
Alles dicht. Schulen, Kitas, Bundesliga.
Sogar Theater und die Fabriken.
Millionen Schüler und Eltern mussten von heute auf morgen mit Homeschooling und Online-Unterricht klarkommen.
Für viele eine krasse Umstellung. Organisatorisch und pädagogisch.
Eltern und Lehrer in neuen Rollen.
Und dann, nur ein paar Tage später, am 16. März, der nächste Schock.
Die Grenzen zu.
Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark, Polen, die Schweiz, alle dicht.
Einreiseverbote, Grenzkontrollen, kilometerlange Staus.
Ein Chaos.
Die Bilder von damals, die vergesse ich nie. Verzweifelte Menschen, die an den Grenzen festsaßen.
Das Rote Kreuz und die Bundeswehr mussten ja sogar eingreifen.
Um die Menschen in den Staus zu versorgen.
Wahnsinn! Wie vor dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Total. So ein drastischer Schritt.
Das hat gezeigt, wie eng alles in Europa zusammenhängt. Und wie schnell das in einer Krise zum Problem werden kann.
Stimmt. Aber nicht nur die Grenzen waren zu. Auch in Deutschland wurde das öffentliche Leben immer weiter runtergefahren.
Ab dem 24. März. Zwei-Personen-Regel. Nur noch maximal zwei Personen aus verschiedenen Haushalten durften sich treffen.
Restaurants, Bars, Friseure, alles zu.
Die Zeit der DIY-Haschnitte.
Und des selbstgebackenen Brotes. Man musste erfinderisch werden.
Ja, vor allem für Familien mit Kindern.
Die Spielplätze waren ja auch gesperrt.
Der Lockdown hat Familien mit Kindern besonders hart getroffen.
Soziale Kontakte, Bewegung, alles eingeschränkt.
Aber immerhin, Spaziergänge an der frischen Luft waren noch erlaubt.
Ja, das schöne Frühlingswetter hat ja auch eingeladen, die Natur zu genießen.
Viele haben die Parks und Wälder in ihrer Nähe neu entdeckt.
Lange Spaziergänge, Fahrradtouren.
Die Natur wurde für viele zu einem Zufluchtsort in aller Unsicherheit und Isolation.
Und die Kultur musste neue Wege finden, um ihr Publikum zu erreichen.
Autokinos erlebten ein echtes Revival.
Viele Theater und Opernhäuser streamten ihre Aufführungen online.
Eine Zeit des Ausprobierens?
Aber auch der Unsicherheiten.
Vor allem beim Thema Masken.
Anfangs wusste ja keiner so recht, ob die Dinge überhaupt was bringen.
Und welche Maske man tragen sollte?
Die Wissenschaft war ja selbst doch auf der Suche nach Antworten.
Und diese Unsicherheit hat sich natürlich auch in der öffentlichen Debatte wiedergespiegelt.
Aber dann wurde klar, Masken helfen.
Insbesondere die FFP2-Masken.
Und dann?
Ein Run auf die Masken.
Überaus verkauft.
Viele haben angefangen, selbst Masken zu nähen.
Und am 21. April 2020 kam dann die Maskenpflicht.
In allen Bundesländern?
In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Maske auf.
Ein wichtiger Schritt?
Ein Symbol für die neue Normalität. Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen.
Genau.
Nach 7 langen Wochen Lockdown, dann endlich die erste Lockerung. 4. Mai 2020.
Kitas, Schulen und Friseure durften wieder öffnen.
Sogar Restaurants und Cafés durften unter Auflagen wieder Gäste empfangen.
Die ersten Lockerungen.
Eine große Erleichterung für viele.
Die Sehnsucht nach Normalität war riesig.
Endlich wieder zum Friseur.
Endlich wieder mit Freunden im Café sitzen.
Kleine Freuden, die plötzlich einen ganz neuen Wert bekamen.
Aber Großveranstaltungen blieben verboten.
Und die Angst vor einer zweiten Welle, die war immer da.
Ja, ja, der Sommer 2020 war so eine Art Aufatmen. Aber gleichzeitig auch Ungewissheit.
Ob wir das Virus unter Kontrolle halten können.
Ja, genau. Oder ob uns im Herbst die zweite Welle erwischt. Gott. Die Befürchtungen haben sich ja leider bewahrheitet.
Im Winter stiegen die Zahlen wieder.
Und am 2. November 2020 kam der zweite Lockdown.
Zunächst noch etwas milder, oder?
Ja, aber Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen, Sportstätten, alles wieder zu.
Private-Treffen auch wieder eingeschränkt.
Maximal 10 Personen aus 2 Haushalten.
Ein herber Rückschlag. Nach dem Sommer, wo wir dachten, es geht wieder bergauf.
Ja, und kurz vor Weihnachten dann die nächste Verschärfung.
16. Dezember 2020, harter Lockdown.
Schulen und Kitas zu, Einzelhandel dicht, Weihnachten und Silvester nur im kleinsten Kreis.
Das war hart. So kurz vor Weihnachten.
Ja, viele fühlten sich von der Politik im Stich gelassen.
Die Maßnahmen waren vielen zu krass.
Aber die Angst vor einer Überlastung des Gesundheitssystems war groß.
Die Bilder aus den Krankenhäusern, die waren schon heftig.
Ja, wirklich.
Schwierige Entscheidungen, auf der einen Seite die Gesundheit, auf der anderen Seite die Wirtschaft und die sozialen Folgen.
Richtig. Und dann mitten im Lockdown ein Lichtblick.
21. Dezember 2020, der erste Impfstoff in Deutschland zugelassen.
Ein Meilenstein.
Die Hoffnung war da?
Ja.
Wir besiegen das Virus, wir kehren zurück zur Normalität.
Ja, endlich.
Am Anfang war der Impfstoff natürlich knapp.
Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches Personal wurden zuerst geimpft.
Eine logistische Herausforderung.
Aber die wurde gut gemeistert.
Die Impfquote stieg und stieg.
Und im Frühjahr 2021 begannen dann die vorsichtigen Öffnungen.
In manchen Bundesländern durften Schulen und Kitas teilweise wieder öffnen.
Natürlich unter strengen Auflagen.
Maskenpflicht. Tests, Wechselunterricht.
Ab März 2020 dann auch einige Geschäfte, Museen und Zoos.
Es ist ein ständiges Abwägen zwischen Normalität und Sicherheit.
Ja. Viele Menschen waren voller Erwartung, aber auch skeptisch.
Ob die Lockerungen nicht zu neuen Infektionen führen würden.
Ja. Die Lage blieb angespannt.
Im Frühjahr 2021 gab es immer wieder regionale Ausbrüche.
Neue Einschränkungen.
Die Schulen zwischen Präsenz- und Wechselunterricht.
Und die Gastronomie mit neuen Regeln.
Und dann, im Mai 2021, kam das Impfzertifikat.
Erstmals unterschiedliche Regeln für Geimpfte und Genesene.
2G, 3G. Der Zugang zum öffentlichen Leben wurde vom Impfstatus abhängig gemacht.
Das sorgte natürlich für Diskussionen.
Und für Kritik. Viele fühlten sich diskriminiert.
Von einer Zweiklassengesellschaft war die Rede.
Ein heikler Schritt, aber aus Sicht der Politik wohl notwendig.
Um die Impfquote zu erhöhen und die Pandemie einzudämmen.
Und ab Juni 2021 konnten sich dann auch Kinder ab 12 Jahren impfen lassen.
Ein wichtiger Schritt, um die Jüngeren zu schützen und den Schulbetrieb sicherer zu machen.
Im Sommer 2021 wollten dann viele wieder verreisen.
Urlaub machen. Aber das war kompliziert.
Viele Länder und Hotels verlangten einen Impfnachweis.
Es gab Grenzkontrollen und Quarantäneregeln für Reiserückkehrer.
Ein Dschungel an Bestimmungen.
Für viele eine Herausforderung.
Die Reisebranche hat es auch nicht leicht.
Im September 2020 begann dann das neue Schuljahr. Alle Schüler durften wieder in die Schule.
Mit Maskenpflicht und Tests.
Ab Mitte September wurden dann Impfstoffe für Kinder unter 12 Jahren zugelassen.
Die Hoffnung war groß, dass mit dem neuen Schuljahr wieder mehr Normalität einkehrt.
Aber die Pandemie war noch lange nicht vorbei. Im Winter 2020 stiegen die Zahlen wieder.
Die Omikron-Variante noch ansteckender.
Trotz hoher Impfquote eine neue Welle.
Das Gesundheitssystem wieder an der Grenze.
Die Politik reagierte mit verschärften Maßnahmen.
2G+, Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene.
Déjà-vu. Weihnachtsmärkte abgesagt, Silvesterfeiern fielen aus.
Weihnachten wieder im kleinen Kreis.
Die Stimmung war gedrückt.
Schöpfung machte sich breit.
Ja, eine Achterbahn der Gefühle. Wann würde das alles endlich enden?
Die Stimmung war im Keller. Viele Menschen einfach nur noch müde. Aber im Frühjahr 2022, da kam die Wende.
Die Omikron-Welle flachte ab, die Zahlen gingen runter. So ist es.
Endlich. Luft holen.
Die Politik lockerte die Maßnahmen. Schritt für Schritt.
Im März 2025, die Maskenpflicht in den Schulen fiel. Abstand halten auch nicht mehr nötig. Und später dann noch die Testpflicht.
Ja, zurück zur Normalität.
Und dann, Stück für Stück, fielen die anderen Corona-Regeln.
2G und 3G AD.
Große Veranstaltungen, Konzerte, alles wieder möglich.
Ja.
Endlich wieder ins Kino, ins Theater, ins Stadion.
Die Gesellschaft erwachte wieder zum Leben.
Die Lebensfreude kehrte zurück.
Nach all den Monaten der Anspannung.
Aber die Pandemie, die hat natürlich Spuren hinterlassen. In der Wirtschaft und in der Gesellschaft.
Aber sie hat uns auch gezeigt, wie stark wir sind.
Was wir gemeinsam schaffen können.
Ja, die Pandemie war eine riesige Herausforderung. Aber wir haben viel gelernt.
Auf die Wissenschaft hören. Solidarisch sein. Solidarisch sein. Verantwortung füreinander übernehmen. Gesundheit, Freiheit, zwischenmenschliche Beziehungen, all das hat plötzlich einen ganz anderen Wert bekommen.
Dinge, die vorher selbstverständlich schienen.
Was denkst du, wie wird uns die Pandemie langfristig verändern?
Schwierig zu sagen. Aber ich hoffe, dass wir achtsamer mit unserer Gesundheit umgehen werden.
Dass wir unsere sozialen Kontakte bewusster pflegen.
Vielleicht entwickeln wir ja sogar nachhaltigere Lebensweisen.
Wer weiß, die Welt nach Corona, die ist anders.
Ja, definitiv.
Diese Reise durch die Corona-Jahre, die war schon bewegend.
Eine Zeit, die uns geprägt hat.
Aber wir haben es geschafft. Gemeinsam.
Lass uns die Erinnerung an die Pandemie wachhalten.
Sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte.
Nur wenn wir aus der Vergangenheit lernen, können wir die Zukunft gestalten.
Das stimmt. Vielen Dank für diesen Rückblick auf die Corona-Pandemie.
Sehr gern.
Und an unsere Hörer.
Teilt eure Gedanken und Geschichten mit uns.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Bis zum nächsten Deep Dive.
Auf Wiederhören.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.